Willkommen zu Authentisch und erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
Herzlich willkommen, liebe Farina Schurzfeld, in meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich freue mich ja so riesig, dich dabei zu haben. Weil erstmal A, musste ich ein bisschen Schlange stehen, bevor wir dieses Date hinbekommen haben, weil du auch eine sehr busy woman bist. Und dann fand ich es einfach auch nochmal toll, den Bogen zu schlagen, weil ich habe dich schon vor mehreren Jahren mal kurz kennengelernt und bin im Grunde eigentlich durch Zufall auf Selfie-Pio und auf euch gestoßen zu der Zeit als Startup. Und war schon damals, weil ich gerne sozusagen die Nase im Wind auch habe, sozusagen, was gibt es Neues und was gibt es für spannende Unternehmen, bin ich über in Köln auf einer Messe sozusagen über euch gestolpert und fand das einfach schon großartig. Und damals wusste ich noch nicht sozusagen, wie könnte irgendwie eine Connection aussehen. Insofern bin ich umso stolzer, dass du jetzt hier im Podcast bist und sage herzlich willkommen.
Das ist eine sehr, sehr nette Begrüßung und ja, kleine Welt. So begegnet man sich auf dem Weg nochmal wieder. Schön, dass ich hier sein kann.
Ja, sehr cool. Sag, ich habe mal natürlich dich recherchiert und auf dem LinkedIn-Profil geguckt etc. und war ja ganz fasziniert, was du alle schon gemacht hast. Ob du jetzt auch im Ausland warst, in Australien und Groupon ja groß gemacht hast oder ich sag mal aufgebaut hast, ob das jetzt Selfie-P ist, ob das McKinsey ist, ob du als Advisor oder Speaker unterwegs bist. Also unwahrscheinlich viel. Und jetzt bist du ja mit And Robin unterwegs und vielleicht gibst du den Zuhörern, Zuschauern ein kleines Bild, einen kurzen Abriss, was dich denn so ausmacht und was dann sozusagen eigentlich dein roter Faden vielleicht ist. Vielleicht kann man das ja sogar sagen.
Der rote Faden, der bezieht sich hoffentlich nicht nur auf die Arbeit, sondern aufs Leben per se. Und obwohl man sagen würde, wie das jetzt schon, das ist jetzt einmal grob umrissen. Also ich würde mal sagen, ich habe die letzten 14 Jahre, nie was anderes gemacht als Firmen aufgebaut. Und das aber wiederum aus verschiedenen Blickwinkeln, aber immer von der Schwangerschaft bis in die Pubertät, ja, und immer in der Venture Capital Arena, sagen wir mal so. Also immer finanziert durch Venture Capital, sowohl im In- wie im Ausland, war ein paar Jahre in Sydney. War eine Zeit lang in New York, bin jetzt in Berlin und überwinter ich in Spanien. Und aber habe einen klassischen BWLer-Hintergrund. Und der rote Faden ist vielleicht eigentlich eine Eigenschaft mehr als die Stationen, die ich gemacht habe. Und das ist, glaube ich, die Eigenschaft, dass ich immer neugierig bin. Auf Menschen, Produkte, Länder. Also das kann man auf verschiedenste Bereiche irgendwie anwenden und vor allem meine Freude drin habe, Dinge zu gestalten. Und ich glaube, dass dieser Company-Building-Bereich, das ist dieser unternehmerische Entrepreneurial Area, wie auch immer man es nennen möchte, für mich relativ viel Befriedigung dahingegen hat, dass ich mich da halt so ein bisschen, dass ich da so ein bisschen mich austoben kann. In Bezug auf grüne Wiese und das Haus bauen zu einer gewissen Höhe, in einer gewissen Farbe, mit einem gewissen Grundgefühl, mit gewissen Menschen. Und daran habe ich einfach sehr viel Spaß. Genau.
Ja, mega. Hört sich sehr umfangreich an. Was ich vielleicht noch ergänzen würde, also oder was mir gerade so als Stichwort auch noch kam, ist ja Mut, ne? Also Neugier, das ist eine. Aber es hört sich für mich auch mit dem Lebenslauf irgendwie einfach sehr mutig an und auch dynamisch, weil du musst ja auch irgendwie letztendlich so einen Willen kreieren und an das glauben. Und Selfie-P zeigt es ja, das kann man vielleicht gleich nochmal erklären, was Selfie-P ist. Mhm. Aber das ist ja auch, da musstest du dich ja durchbohren ein Stück weit, weil es ja ein Konzept in der Welt gibt, das existiert und wir sind ja gerne mal ein bisschen starre in Deutschland und da sich dann durchzuboxen,
Ja. Vielleicht teilst du auch tatsächlich mal kurz so ein paar Erfahrungen, weil gerade in Bezug auf Durchbohren oder Durchboxen, ist das super spannend. Durchbeißen, ja. Genau, durchbeißen.
Genau, also ich glaube, dass du als Gründerin, Gründer, wie auch immer, eine gewisse Penetrationskraft, ja, und ich habe das gestern noch auf dem Panel gesessen, über das Thema digitale Gesundheit gesprochen mit ein paar anderen Experten, und da haben wir alle auch zugestimmt, ja, dass du als Gründer jetzt mal auch bereichsunabhängig oder nicht fokussiert nur auf Gesundheit, aber gerade im Gesundheitsbereich, und Selfie ist ja im Gesundheitsbereich, auf jeden Fall eine gewisse Durchhaltekraft brauchst, ja, weil gerade im Gesundheitsbereich, und jetzt vielleicht kurze Randnotiz, was macht Selfie? Selfie ist ein Anbieter für digitale Therapie bei psychischen Erkrankungen, also Depressionen, Angststörungen, und geht so ein bisschen in die Versorgungslücke. Das heißt, jetzt hörst du vielleicht das, was ich dir vor 6 Jahren schon mal am Stand erzählt habe. Ja. Wiederholt, repeat. So dieses Thema, Wartezeit auf Therapieplätze wochenlang. Extrem stigmatisiertes Thema. Es ist ein bisschen besser geworden, aber es ist ja immer noch stigmatisiert. Ja. Das heißt, 50% der Leute, weniger als 50%, erhalten zeitnah Hilfe. Self-AP als, ich sag mal, niederschwellige Lösung, um diese Zeit zu überbrücken, um sich eine Hilfe zu suchen oder auch in der Nachsorge nach einer Therapie zu agieren. Und wir sind halt, oder ich bin generell mit den Firmen, die ich aufgebaut habe, und das ist mit And Robin jetzt tatsächlich ein bisschen ähnlich, habe ich immer so ein bisschen den Hang zu Themen, die ja einen gewissen Novelty-Faktor haben. Das heißt, Beispiel Self-AP vom Produkt, also digitale Therapien, gab es so in Deutschland eigentlich noch nicht wirklich. Ja, und auch war das ganze Thema digitale Gesundheit noch sehr in den Kinderschuhen, als wir damit angefangen haben. Das heißt, wir hatten mal ganz, ganz entspannt 3 Jahre auch kein Geschäftsmodell, weil im Gesundheitsbereich bei, ich sag mal, Medizinprodukten, die auch eine gewisse Regulatorik haben, gewisse Anforderungen erfüllen müssen, du eigentlich erstmal Cash burnst, bevor du irgendwie Umsätze machst. Und vor allem auch bis überhaupt im Gesundheitsbereich, wo, wie gesagt, vieles reguliert ist, aber auch gleichzeitig Akteure, die eine gewisse Anforderung stellen, auch gerechtfertigt, ja, Krankenkassen, Ärzte etc., dass du da erst überhaupt in Gespräche kommst, wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast. Und das dauert teilweise.
Und habt ihr einfach losgelegt mit euren Mitteln oder war von Anfang an schon irgendwie 3,50 € vorhanden, die ihr nutzen konntet?
Ja, wir haben nicht 3,50 €, sondern ich glaube über Friends and Family am Anfang einen kleinen fünfstelligen Betrag reingeholt, also lass es 20.000 € gewesen sein, mit denen wir, ich sag mal, eine bessere PDF-Datei gebaut haben und einfach mal gesagt haben, hey, wird so ein Produkt überhaupt, ist da überhaupt Bedarf, ist da überhaupt irgendwie eine Problemstellung draußen, ja, also da die erste Validierung, den ersten Problem-Solution-Fit zu machen, haben dann auch auf Gehälter verzichtet. Die ersten Monate, also ist ja auch ein Kostenfaktor, also oder ein Sacrifice, was man macht, ja. Haben dann aber relativ schnell, ich glaube nach 4-5 Monaten, die erste Finanzierung reingeholt, und es war knapp 250.000, um dann von da aus das Produkt überhaupt zu bauen, überhaupt irgendwas zu bauen, und dann den Problem Solution Fit auszubauen.
Und war das Family Office oder war das?
Das waren einfach Angel-Investoren, das heißt, ich sag mal, wohlhabende Leute, die Risikokapital investieren in Startups.
Und aus der Gesundheit oder war das gemischt?
Okay. Bei den Angel-Investoren kein einziger. In der nächsten Finanzierungsrunde, in der Seed-Runde oder wie auch immer du sie nennen möchtest, Pre-Seed, dann auch eine Venture-Capital-Firma aus dem Gesundheitsbereich. Ja.
Und dann mich nochmal interessieren würde, diese Formalitäten, das heißt also auch mit, wie du sagst, Versicherung, also es muss ja irgendwo so eine gewisse Anerkennung haben, ich bin jetzt nicht im Fachjargon drin, aber ich glaube, irgendwann ist euch ja irgendwie auch gelungen, das zu einer Anerkennung Ja. zu entwickeln. Und wie würdest du das in diesem Fachterm, also was ist euch da gelungen? Was, das ist sozusagen auch ein offizielles Zertifikat, wenn du so willst, bekam.
Also im Gesundheitsbereich, je nachdem, wo du dich halt, auf welchen Pfad du dich begibst, du kannst ja einmal sagen, wir machen mehr oder weniger, ich nenne das mal Lifestyle-Produkt, ja, also eher so eine Meditations-App, die gar nicht so medizinisch ist, die sich eher um Prävention oder um Leute kümmert, die denen es gut geht und die gesund bleiben wollen oder vielleicht ganz leicht irgendwie merken, oh, ich bin so oft so gestresst und ich nutze jetzt meine Meditations-App. Ja. Wir haben den Weg gewählt von Medical Brand, also Medizinprodukt. Das heißt, und das ist das mit Zertifizierung, worüber du jetzt sprachst, wir haben uns relativ schnell zertifizieren lassen als Medizinprodukt. Da gibt es dann verschiedene Klassen und Risikoklassen, ja, je nachdem, wie nah du auch am Patienten agierst, ja, und wie viel Impact du auf den Patienten auch überhaupt haben kannst. Und so als Medizinprodukt listen lassen und dann halt über die Jahre, und jetzt kommt wieder der Punkt mit dem Geschäftsmodell, uns jetzt auch listen lassen als digitale Gesundheitsanwendung. Mhm. Das ist aber eigentlich eine Listung, die erst seit Anfang 20 möglich ist. Mhm. Und das gibt es eigentlich erst seit unser alter Gesundheitsminister Jens Spahn gesagt hat, er investiert in digitale Infrastruktur und in Innovation im Gesundheitsbereich und hat halt so eine Art Prüfmechanismus etabliert, mit dem digitale Gesundheitsanwendungen, sogenannte DIGAs, mit einem sogenannten Fast-Track-Verfahren schneller in die Regelversorgung kommen können oder pilotiert werden können, was bedeutet, dass sie dann über Krankenkassen abgerechnet werden können. Dann bekommst du wie eine Pille eine Abrechnungsziffer, ein Arzt kann dich verschreiben. Ja, da waren wir, würde ich sagen, mit Selfie sehr früh dabei, auch weil wir mit Jens Spahn damals, wir waren sehr laut damit, dass wir gesagt haben, es muss sich was verändern. Und jeder wusste auch irgendwie, dass es im psychischen Bereich Handlungsbedarf gibt. Und dementsprechend kam es dann wirklich so weit, dass wir politisch gesehen ein bisschen Sichtbarkeit bekommen haben und da wirklich dann auch mit Jens Spahn und Konsorten zusammensaßen und das digitale Versorgegesetz, was dann kam, wo die DIGA ein Teil von ist, sozusagen, ich beeinflusse das falsche Wort, aber ich sage mal, mit definieren konnten zumindest.
Mhm. Ja, cool. Und wie hat sich dann überhaupt, das finde ich auch nochmal noch spannend, die Idee ergeben? Also wer, hattest du den Impuls oder saßt ihr dann mal, wie es klassisch ist, irgendwie bei einem Bierchen und nehmen?
Ja, wir quatschen mal mit die Welt. Genau.
Genau.
Ja. Also ich hatte die Idee nicht. Die Idee, ich kannte das Problem. Mhm. Ich kannte das Problem der Versorgungslücke, weil ich komme tatsächlich aus Detmold. Und in meiner Heimat, im schönen Ostwestfalen-Lippe, sind die Wartezeiten auf Therapieplätze tatsächlich die längsten Deutschlands, was ein bisschen, das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht. Und ich habe damals für meine Mama psychische Unterstützung gesucht, die war schwer krank. Und ich kannte also das Problem aus persönlicher Erfahrung. Mhm. Und ich kannte mich, sagen wir mal, ganz okay aus mit, wie baut man Firmen auf, vom Baby bis zur Pubertät. Aber der Kontakt zu meinen Mitgründerinnen und die Lösung des Problems kam eher auf mich zu, weil ich über einen Kontakt mehr oder weniger meine beiden Mitgründerinnen kennengelernt habe, die ja beide Psychologinnen sind, die also überhaupt vom Fach kommen. Ich hätte da fachlich gesehen auch gar keine Lösung anbieten können. Und die ja im Endeffekt die Lücke aus einer anderen Sicht erkannt haben, und zwar eher aus der Sicht, ey, wir arbeiten hier in der Klinik, und wir können halt keine Leute mehr aufnehmen oder ambulante Versorgung. Wir sind absolut voll und ich muss die Bewerber auf Therapieplätze reihenweise absagen.
Krass. Hm.
Ja, da muss doch irgendwas sein, was wir machen können.
Mega.
So, das dann so.
Ja, super cool. Ja. Und in welcher Rolle bist du da jetzt noch?
Ich bin jetzt noch im Beirat. Mhm. Also ich bin investiert. Also ich habe die Firma mit aufgebaut. Dann hält man ja auch Anteile. Auch wenn man dann Venture Capital reinnimmt, dann behält man immer einen Teil der Anteile noch sozusagen im Unternehmen. Das ist dann wie so eine Art, ich sag mal, Gehaltskomponente für das Gehalt, das man sich nicht auszahlt. Genau, das heißt, ich bin jetzt noch Anteilgesellschafterin und ich sitze im Beirat. Das heißt, ich kriege so ein bisschen mehr von der strategischen Richtung. mit und kann da ein bisschen was zu sagen.
Ja. Sehr schön. Und dann hast du irgendwann gesagt, Mensch, eigentlich ist End Robin als neues Modell auch super spannend, weil du da auch den Startups und den Gründern besonders halt unter die Arme greifen kannst durch die enormen Erfahrungen, die du sozusagen jetzt auch durch die unterschiedlichsten Firmenentstehungen hast, da gut zur Seite stehen kannst. Und vielleicht da nochmal die Erklärung, was ist denn End Robin? Und vor allen Dingen, warte mal, ich hatte es gelesen, aber ich komme mich gerade nicht drüber erinnern. End Robin hat ja auch noch eine Bezeichnung, beziehungsweise einen Hintergrund, eine Story, glaube ich.
Ja, ja, genau. Dina, also ich bin immer so, ich habe immer eine Leidenschaft dafür, dass ein Unternehmensname auch irgendwie eine Aussagekraft hat, also genau wie Self-Appear.
Ja,
also,
mega ist ja übrigens auch echt ein Mega-Name, ne? Also super cool.
Außer, naja, es geht, also der Name ist mega gleichzeitig, also wiedererkennt der Top-Radio-Interviews. Wie schreibt man denn Self-Appear, Self-Pay, Self-Pay? Also da habe ich schon alle möglichen Sachen gehört, ja. Das heißt, es hat so ein bisschen so ein Error-Margin, sagen wir mal so. And Robin ist so entstanden. Und das ist vielleicht so ein bisschen das Thema, dass ich mich immer sehr gut getan habe, Firmen aufzubauen, oder dass ich dann gut war, glaube ich, Firmen aufzubauen, wenn ich das Problem halt nachfühlen kann. Also wenn man sich damit irgendwie identifiziert. Da gibt es natürlich eine Spanne, aber bei Self-Appear war die sehr hoch und sehr emotional. Bei And Robin ist sie auch hoch, aber wahrscheinlich nicht so emotional. Ja. Und zwar das ganze Thema, dass ich halt nie was anderes gemacht habe als Firmen aufgebaut und alles immer Venture Capital finanziert. Das heißt, alles mit einem gewissen Erwartungsdruck, Wachstumsdruck, Geschwindigkeit, und es ist gar nicht negativ, nur man weiß halt, wenn man in die Arena geht, dann hat das eine gewisse Grunddynamik. Ja, und ich glaube, als junge Gründerin, also First-Time-Founder, hätte ich mir halt, ich sag mal, so eine Art Freund, Mentor, Coach, Hands-on, Berater an meiner Seite gewünscht, der einfach diese Reise schon mal gemacht hat, 2-3 Mal, und vielleicht nicht nur mir den weisen Rat geben kann, sondern auch wirklich hands-on dabei ist und mich dabei unterstützt. Und ich glaube, das Problem lösen wir mit And Robin, dass wir halt im Endeffekt sagen, jedes Problem wurde schon einmal gelöst, irgendwo, ja, auf diesem Planeten. Und gerade im Unternehmensaufbau sind einige Sachen wirklich repetitiv. Und wenn man sie schon 2-3 Mal gemacht hat, hat man sich schon 2-3 Mal eine Beule geholt, dann muss sich nicht der Dritte auf die Beule holen. Genau, das heißt, wir unterstützen Gründer bei, ich sag mal, beim Unternehmensaufbau, VC am liebsten, was heißt am liebsten, aber primär VC finanziert, weil da der Wachstumsdruck halt meistens am größten ist. Und der Name kommt daher, dass wir gesagt haben, wir sind eher der Background-Tänzer, ja, der hinten aufkommt, wo der Batman auf der Bühne scheint, und der Batman als Synonym für die Gründer und das Gründerinnen-Team, und deswegen End Robin. Genau.
Funny. Ja, nice. Und habe ich das richtig gesehen, dass das irgendwie dänisch, also ist ja international grundsätzlich, und irgendwie seid ihr in Dänemark irgendwie located? Oder?
Nee.
Sieht das nur so aus?
Zu unsere noch schlechte Seiten-Sichtbarkeit. Oh. Genau. Es gibt tatsächlich in Dänemark eine Marketingagentur, die auch End Robin heißt. Ja, aber auch schon. Das ist gar kein Problem. Markentechnisch ist das kein Ding, weil wir ja unterschiedliche Dinge machen und wir auch eine Marke angemeldet haben. Also alles gut. Aber wir haben momentan tatsächlich, wir haben erst vor, der Schuster hat die schlimmsten Schuhe. Okay. Wir sind vor 1,5 Jahren gestartet. Mehr oder weniger ein Jahr unterm Radar und haben erst vor 2-3 Monaten die Webseite gelauncht, deswegen findest du uns dann.
Aber dann sag sie gerade mal gleich für die Audience, ist
end-robin.de.
Achso, okay, also eine .de. Leute, es ist die .de-Seite.
Es ist nicht die DK, es ist
ja, genau. Und ich so, irgendwie, ja, so ein bisschen anders hört sich das schon an, als das, was ich sozusagen verstanden hatte bis dato. Okay, verstehe, ja. Alles klar, .de-Seite, sehr cool.
Ja.
Okidoke. Und Habt ihr denn schon irgendwie Marketing und Vertrieb, um mal sozusagen auf die Vertriebsseite auch zu kommen? Das passt ja jetzt gerade ganz gut. Oder ist dein Netzwerk so groß, dass du jetzt mitgeteilt hast, das mache ich jetzt und jetzt stürmen sie dir die Bude ein?
Tatsächlich bisher, ja. bisher ist es so gelaufen. Mhm. Wir sind jetzt gerade am Punkt, wo wir sagen, hey, wir gehen jetzt auch mal raus und gucken mal proaktiv. Aber bisher war alles reaktiv und es war auch reaktiv, weil uns wollen wir alles nicht größer machen, als es ist. Wir sind ja erst vor anderthalb Jahren gestartet und wir sind mein Geschäftspartner, Jan Campus und ich. Und wir haben uns jetzt irgendwie so ein kleines, sagen wir mal, Power Ranger Team aufgebaut. Aber wir machen halt auch nicht parallel 7 Projekte, sondern eher so 2, 3. Mhm. Und die aber auch über Monate, weil wir in einer gewissen Tiefe reingehen und wirklich mit aufbauen. Und bisher ist alles inbound gekommen und wir fangen jetzt erst an.
Und das macht ihr dann auch immer, also pro Projekt seid ihr immer zu 2 drin oder macht auch jeder sein Projekt?
Also im Regelfall gehen wir schon zu zweit auf die Projekte mit dann sozusagen, je nachdem, was noch für ein Power Ranger oder gebraucht wird, sogar noch eine Person, die einfach bei Fragestellungen punktuell dazukommt. Wir gehen zu zweit rein, aber nicht unbedingt 50-50. Also das kann sich einfach aufteilen. Ja? Teilweise 90-10, 80-20, je nachdem, welche Expertise gebraucht wird, also teilen wir uns sozusagen auf.
Mhm, genau. Super. Das heißt, und dein Part ist dann mehr mit welchem Schwerpunkt? Und
Mein Part ist, würde ich sagen, so klassisch Chief Revenue Officer, also alles, was wachstumsorientiert ist, ja, also Marketing, Vertrieb, teilweise auch Customer Service merged into one, ja, also meine Hauptkennzahl ist Umsatz und Sichtbarkeit, würde ich sagen. Mhm. Und Jörn wiederum ist eher derjenige, der sicherstellt, dass die einzelnen Zahnräder ineinander greifen. Also interne Strukturen, internes Rundlaufen, das heißt Produkt, Organisationsentwicklung, eher COO, eher analytischer, wohingegen ich eher die Kreativmaus bin.
Genau. Okay, verstehe. Nun habe ich bei der Suche nach dir auch einen wunderbaren TED-Talk, den ich, liebe Zuhörer, Zuschauer, auch empfehlen kann. Den werden wir dann auch in die Shownotes packen, von dir gesehen. Das hat mich total berührt, weil ich ähnliche Erkenntnis gemacht habe. Aber ich finde, du hast es auch so wunderschön auf den Punkt gebracht, verbal. Und da geht es ja auch um Verhaltensautomatismen. Und da habe ich übrigens heute tatsächlich in einem Workshop auch diesen Monkey-Film genutzt.
Ah, nice! Ich finde den so gut. Also, ich habe mich so über diesen Monkey-Film gefreut.
Ja, mega. Also der ist, also auch das, liebe Leute, werden wir in den Shownotes teilen. Ja. Denn der bringt es eine so richtig schöne, also ich sag mal humorvoll, aber auch ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, auf den Punkt. Und sag mir nochmal, wie kam es zu diesem Talk, also gar nicht sozusagen jetzt formell, sondern einfach inhaltlich, weil das ist ja eines, glaube ich, auch eines der Herzenserkenntnisse, so fühlte sich zumindest an, ja. in deiner Welt, in deinem Leben sozusagen, ne?
Um kurz vielleicht einmal zu erläutern, ne, wie kam ich darauf überhaupt? Also es ist auf jeden Fall auch eine Mischung aus, ich sag mal, dem beruflichen Kontext, aber auch dem, was man oder was ich auch sozusagen privat erlebt habe. Und dieser ganze Monkey ist halt super spannend, da gibt es ja auch in den letzten Jahren extrem viel. Es ist für mich fast wie so eine Welle gewesen von Reflexion und der Wichtigkeit von Selbstreflexion, wo du noch vor 10 Jahren gesagt hast, das Wort Selbstreflexion existierte kaum. Ja, und ich glaube auch dieser Monkey-Film, ja, zeigt ja irgendwie auf eine gewisse humorvolle, aber auch irgendwie so ein bisschen erschreckende Art, würde ich fast sagen, ja, wie sehr Mensch und Tier durch Erziehung, durch das soziale Umfeld, Sozialisierung sozusagen, Erziehung, Sozialisierung, teilweise Filter vor den Augen haben und oder im Kopf und aber auch einfach blind irgendwelchen Wegen folgen, von denen wir glauben, dass man sie so geht. Und jetzt haben wir kurz im Vorgespräch ja auch drüber gesprochen, über das, was du machst. Ja? Das ist zum Beispiel auch bei uns mit den Gründern, mit den Gründerinnen. Ja, wir sammeln jetzt Venture Capital ein, weil man das so macht. Aha. Und warum sammelst du jetzt Venture Capital ein? Passt das denn wirklich zu dir? Weißt du, worauf du dich einlässt? Weißt du, welche Arena du betrittst? Weißt du, welches Produkt du brauchst und was das für die nächsten 7, 8 Jahre bedeutet? Und ich glaube, deswegen finde ich dieses Bild so schön. Das kann man sowohl privat, ja, wie auch beruflich. Und am Ende ist man eh nur ein Mensch, übereinander legen und sagen, hey, an welchen Punkten agiere ich überhaupt frei von der Brille, dem Filter, den es schon in meinem Kopf automatisch gibt.
Ein Mega-Thema. Das ist übrigens das erste Mal in New York mir klar geworden, durch räumlichen Abstand, wie sehr ich dann auch geprägt war und noch auf der Suche war nach der nächsten höher, schneller, weiter Herausforderung. Und dann aber Gott sei Dank auch dem gefolgt bin, um dann aber mit diesem lokalen Abstand und auch mit dem New Yorker Spirit zu der Erkenntnis zu kommen, dass das gar nicht mehr meins ist, weil das hatte ich schon mal und das ist das, was man vielleicht gemacht hätte, aber jetzt irgendwie aus war, also zu Ende. Es ging jetzt mehr, also ich habe ganz viele Schauspielkursen ja auch teilgenommen und da wurde und auch nochmal andere Formen von Weiterentwicklung und Weiterbildung. Und dann wurde mir eben so klar, dass mein Herz für das Thema Mensch, also fordern, fördern, wer braucht was, Selbstreflexion, Selbstentdecken steht. Und ich das aber wunderbar gerne mit eben halt auch Vertrieb und auch sichtbaren Ergebnissen sozusagen verknüpfen wollte. Und hätte ich diese Zeit nicht gehabt, hätte ich das nicht erkannt. Ja, hast du nicht irgendwie ein anderes Setup in deinem Leben, was dich mal irgendwie komplett aus deinem Normalen bringt?
Der Komfortzone, ja.
Genau. Also irre. Und wie war das? Hast du auch so ein Schlüsselerlebnis, wo du sagst, das hat mich dazu gebracht? Oder ist das?
Also ich glaube, dass halt viele Momente der Selbstreflexion oft an Tiefpunkten kommen. Also ich würde mal sagen, 100 Leute haben mir gefragt, ja, wann haben sie sich am meisten mit sich selbst beschäftigt, nicht wenn alles super rund lief. Mhm. Und die gab es in meinem Leben mit Sicherheit auch, ja, sowohl privat wie auch beruflich. Also die haben mit Sicherheit dazu beigetragen, dass ich überhaupt mal Dinge hinterfragt habe. Ein Schlüsselerlebnis, dass ich jetzt da war und dann der Gedanke kam, gab es so nicht. Was es aber gab, war eine Zeit, in der gefühlt viele Dinge sich sehr schwer anfühlten und ich dann irgendwann gedacht habe, aber von außen, und das war eigentlich das Interessante, von außen alles extrem rund schien. Also hätte man mich von außen angeguckt, hätte man gesagt so, krass, also das läuft. Hättest du mich aber gefragt, wie gehe ich Farina ins Bett, war es halt oft nicht lächeln. Und ich glaube, das war für mich der Schlüsselmoment. Der Schlüsselmoment war eine Schlüsselphase. Und dann Menschen, denen ich begegnet bin, unter anderem auch ein Coach, der relativ schnell, das habe ich auch in einem Talk gesagt, mich so ein bisschen, naja, entwaffnet will ich gar nicht sagen, aber so ein bisschen so Seelenstrip, die es mir deutlich gemacht hat. Vielleicht kann ich doch mal auf ein paar Themen hingucken. Und ich hatte exakt ein ähnliches Muster zu dem, was du gerade gesagt hast, von schneller, höher, weiter. Das heißt, ich war immer an einem Punkt, wo ich gedacht habe, and what's next? Ja, du hast eine laufende Firma mit x Mitarbeitern, finanziert, super läuft, Partner, also ist ein Partner in deinem Leben, dir geht es finanziell gut, hast irgendwie Freunde um dich rum. Aber trotzdem hatte ich beruflich zum Beispiel noch mit der Firma immer so die Ambition, kommt noch mehr, es geht noch mehr. Und ich habe dann irgendwann gedacht, was soll es sein? Ist das Cover vom Forbes Magazine, ist dann das, dann hast du es dann erreicht. Und ich glaube, da war für mich, das ist auch so ein bisschen der Schritt aus Self-Appy raus und jetzt mit Anne Robin, dass ich irgendwann gesagt habe, hey, was ist das, wo ich für mich wirklich am meisten Wirkung habe? und am meisten Menschen vielleicht auch in einem gewissen Entwicklungsschritt begleiten kann.
Ich glaube, das ist ein schönes Wort mit wirksam sein, ne? Also ich glaube, das ist das, was mich auch treibt, und ich glaube, das, was auch ein schönes Wort ist, um sich davon mal inspirieren zu lassen, in dem Leben, ob privat oder beruflich, wirksam sein zu können, ist einfach das höchste Gut irgendwie. Also ich meine, natürlich Gesundheit, und da gibt es noch viele andere Sachen, aber wenn du sozusagen von Erfüllung im Beruf sprichst, dann mag ich gerne von Wirksamkeit sprechen. Und das macht echt Freude, weil du sozusagen Mehrwert schaffst und das dann halt auch siehst und fühlst. Ne?
Und das kann ja beruflich sein, und es kann aber auch privat sein. Also ich glaube, man muss ja nicht unbedingt 80-90% seiner Wirkung aus dem Job ziehen. Mhm. Also das kann ja jeder für sich irgendwie auch definieren. Aber ich glaube, mal einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen, wo wirke ich denn, hat einen direkten Hebel auf deine Befriedigung und dein Lächeln im Bett.
Da freut sich der Partner.
Genau. Okay.
Die Zeit rast mit dir, liebe Farina. Ganz wichtig ist natürlich nochmal die Frage des für den Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Was ist denn dein Vertriebshack für die Zuhörer und Zuschauer?
Ich halte es ganz kurz. Sieh den Menschen, der dir gegenüber sitzt, und sieh das. Also das war für mich immer, ich habe ja auch bei Self-EP, bei Airtasker, bei Groupon Vertriebsstrukturen aufgebaut. Auch wirklich bei Groupon waren es riesige Teams, also wir waren 140 Leute im Vertrieb, ja, also da war eine Maschine hinter, und es war B2B-Vertrieb, unsere besten Vertriebler konnten die Welt desjenigen, an den sie vertreiben, verstehen, nachfühlen. Die Probleme, die Herausforderungen, aber auch die positiven Dinge sozusagen nachvollziehen und sind gebend reingegangen. Anstatt reinzugehen in das Gespräch und zu sagen, okay, ich will auf jeden Fall daraus haben, dass ihr hier den Vertrag unterschreibt, und dann katsching. Erstmal reinzugehen und zu sagen, okay, was kann ich dem geben? Und dann davon auszugehen, wenn ich was gebe, dann gibt der mir, also dieses Mindset zu haben, dann gibt jemand auch gerne zurück, aber es verbinden sich jetzt zwei Individuen.
Cool.
Das war für mich so eine der...
I love it, because das ist Vertrieb, ne? Ich spreche auch gerne davon, Fürsorge. Also Vertrieb ist Fürsorge und gar nicht, also die Fürsorge vom Kunden, nicht deine eigene Fürsorge. Ich meine, deine eigene Fürsorge am Ende des Tages auch, aber am Anfang beginnt eine Beziehung, sich aufzubauen, und die Beziehung beginnt sich dann schnell aufzubauen, wenn du halt gibst, wenn du zuhörst, wenn du siehst, wenn du ganzheitlich verstehst und gar nicht unbedingt immer nur deine Produkte dir einfallen, was einen Mehrwert schaffen könnte, sondern eben, ich habe gehört, dass da ist eine Information, der Mensch kann dir noch weiterhelfen, das könnte dich inspirieren. Also diesen ganzheitlichen Ansatz. Ja, schön.
Und ich glaube, ne, so jetzt ist vielleicht dann schließt sich da der Kreis zu der Begegnung jetzt hier. Die Präsenz damals auf Messen zum Beispiel, ne, für Self-EP, dabei waren, ich sag mal, betriebliche Gesundheit war nicht unser Hauptvertriebskanal, aber überhaupt, ich sag mal, ein Dialog zu haben zu Menschen, die gegebenenfalls ein Produkt für sich nutzen können oder die auch als Multiplikatoren agieren können. Ja, also das Ganze, und deswegen auch dieses Mensch-Thema. Für mich persönlich war in dem Unternehmensaufbau der letzten Jahre, dass die Menschen, die mich begleitet haben, und das heißt nicht unbedingt nur im inneren Kosmos, sondern auch so außen herum, und die dann irgendwann wieder an dich denken, wenn sie eine gewisse Thematik haben, haben immens dazu beigetragen, dass alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
Eine Frage habe ich tatsächlich, die ich gerade noch stelle. Was war denn vertrieblich das Erfolgreichste, oder was hat irgendwie einen Hebel vielleicht auch umlegen lassen, als was geschah?
Bei Self-OP jetzt? Ich würde sagen, unsere Lautstärke. In dem Sinne, dass, und ich glaube, das hat jetzt wiederum ganz viele Komponenten, ja, also ich glaube, wir waren halt als Gründerteam ziemlich intrinsisch motiviert und wir waren relativ stabil in unserer Vision für Self-OP. Das heißt, wir haben immer gesagt, wir bauen hier wir wünschen uns, dass jeder, der psychische Beschwerden hat, der vor Herausforderungen steht, zeitnah Hilfe bekommt. Und dass das Thema salonfähiger wird. Ja? Und dass es nicht so ist, so du sagst Burnout und alle schon so, oh Gott, die ist Gaga. Ja? so würde mein Vater zum Beispiel übrigens reagieren, ja, oder hat damals auch reagiert, als wir mit CFB angefangen haben. So, ihr macht was für Menschen, die irgendwie irre sind, so ungefähr. Und ich glaube, das ist, also jetzt mit meinem Vater in Schutz genommen, ja, ich glaube, er ist nicht der Einzige, der so ein Bild hat, sondern ich glaube, so ein Bild haben sehr viele. Und ja, wenn du sagst, was hat dazu beigetragen, dass es vertrieblich irgendwann gekippt ist sozusagen und geklappt, oder Momentum aufgenommen hat, war es, dass wir Durchhaltekraft hatten. Da zu sagen, wir gehen, wenn wir morgen nicht mehr da sind, haben wir mindestens dazu beigetragen, dass x Leute psychische Erkrankungen nicht mehr als Krankheit sehen, sondern als etwas oder als Krankheit sehen und als etwas, was aber eine akzeptierte Krankheit ist, für die man Hilfe sich suchen kann. Und ich glaube, das ganze Thema Stigma, was dann wiederum in Markenaufbau geht, weil du dann eine Marke aufbaust, die extrem emotional aufgeladen ist, hat vertrieblich für uns ein Bahnhebel.
Cool. Mhm. Mega. Liebe Farina, danke, danke, danke. Das war so eine Freude, mit dir sich zu unterhalten.
Dankeschön, danke dir. Und du bist übrigens ja Vergleich, ne? Ich muss einmal kurz eine, du bist so schön ausgeleuchtet und daran kann ich auf jeden Fall noch arbeiten. Du bist so schön im Hintergrund und sieht aus, als müsste ich in die Sonne fliegen, was ich ja dann hoffentlich bald auch tue.
Ja, aber das, ich meine, was so ein Strahlkraft so macht. Also ich,
ja, ja, voll.
Ich wollte auch noch ein bisschen Sonne. Ja, es war ein Fest. Herzlichen Dank dafür. Ich drücke dir die Daumen, dass du noch mehr Erfüllung als ohnehin schon hast mit Anne Robin. Lieben Gruß an deinen Partner noch unbekannterweise. Ich würde mich freuen, wenn wir weiter im Austausch bleiben und sag dann liebe Grüße nach Berlin und dann vielleicht bald aus Spanien.
Liebe Grüße zurück nach Hamburg.
Ciao, ciao.
Ciao. Tschüss.